Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
die Journalistin Birgit Marschall. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Wir sortieren in dieser Stunde Deutschlandfunk Kultur das, was thematisch an diesem Tag oder vielleicht auch in dieser Woche aufgefallen ist und zu sortieren ist. Das ist natürlich wenig überraschend, heute mit einer gewissen Corona-Schlagseite mal wieder. Frau Marschall, Sie sind Korrespondentin der Rheinischen Post in Berlin. Wirtschaftspolitik ist eins Ihrer Schwerpunktthemen und, wie ich auf der Seite der Rheinischen Post gelesen habe, auch die Grünen als Partei.
Ja.
Ja, das passt beides definitiv natürlich gut zu diesem Tag und zu dieser Woche, denn heute ist zum einen der digitale Grüne Parteitag und ja, gleichzeitig ist natürlich in dieser Woche Wirtschaft ein großes Thema gewesen nach schlechten Prognosen, nach der Prognose eines starken Rückgangs der Wirtschaft. Wir wollen gleich darüber sprechen, ob der Kapitalismus eine Zukunft hat. Ich habe gestern am 1. Mai so ein Plakat entdeckt, Leave no one behind but bloody capitalism. Also man solle niemanden zurücklassen, außer den Kapitalismus. Würden Sie denn sagen, der hat eine Zukunft?
Ja, das ist natürlich die Frage, in welcher Frist wir das sehen. Also kurzfristig hat er natürlich eine Zukunft, mittelfristig wahrscheinlich auch. Aber was ist mit der langen Frist? Also ich mache mir auch Gedanken, ob wir ewig so weitermachen können. Und ich glaube nicht. Also wir verbrauchen eben die Ressourcen dieser Erde. Und der Klimawandel schreitet so schnell voran, dass auch irgendwann eben der Kapitalismus an seine Grenzen stößt. Und wir müssen umsteuern und so schnell wie möglich.
Wir müssen umsteuern, sagt Birgit Marschall ausführlich. Sprechen wir darüber gleich. Wir hatten in dieser Woche eine kleine Reihe im Programm mit der Frage, ob wir gerade sowas erleben, vielleicht wie ein Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, erstmal vielleicht nicht direkt, aber wir müssen zumindest drüber nachdenken. Die Frage, wie lange sozusagen der Horizont des Kapitalismus noch ist. Jetzt hat der CSU-Minister für Entwicklung Gerd Müller bei Ihnen allerdings gesagt, der traditionelle Kapitalismus müsse beendet werden. Wie genau meint er das?
Ja, so wie er das gesagt hat, das eben, er hat, glaube ich, gesagt, höher, schneller, weiter. Das kann so nicht weitergehen, weil er hat natürlich auch den Blick über Deutschlands Grenzen hinaus und sieht eben das Elend in der Welt, sieht das, die Vermüllung der Meere, sieht die Vermüllung von Entwicklungsländern, die Überfischung, das Leiden oder besonders den Raubbau auch an den Regenwäldern. Und an all dem tragen natürlich wir als starke Industrieländer eine Mitschuld, weil wir eben Produkte importieren, so wie Soja und Palmöl, dass es eben billig auf dem Weltmarkt gibt, aufgrund dieser Rodung der Regenwälder, die ja ganz verheerend sind bei dem Versuch, eben den Klimawandel aufzuhalten. Und dass das eben ein CSU-Minister jetzt das vertritt, ist wirklich bemerkenswert. Das zeigt, dass zumindest in Teilen der Bundesregierung eben auch ein Umdenken angefangen hat, auch eben auf der konservativen Seite.
Mhm. Dazu passt als Gegenstimme, wenn man so will, dazu der Politiker Gerhard Schick, der bei uns im Programm etwas dazu gesagt hat. Der ist Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende für eine nachhaltige Finanzwirtschaft. Und er hat im Prinzip gesagt, ja, dieser Abgesang des Kapitalismus, dem würde er erstmal nicht einstimmen, und zwar aus folgendem Grund.
Ich erinnere mich, wie vor 12 Jahren, also im Herbst 2008, als das Weltfinanzsystem am Abgrund stand, auch viele gedacht haben, jetzt wird es eine grundlegende Änderung gehen. Und kaum waren die Banken einigermaßen stabilisiert, waren eigentlich die alten Kräfteverhältnisse wiederhergestellt und es war extrem schwierig, Gesetze durchzusetzen, die die Geschäftsmodelle der Banken verändert hätten. Und es ging eigentlich weiter, in großen Stücken weiter wie vorher.
Ist das also ein Problem, was quasi alles beeinflusst und dann doch wieder zunichte macht, was man jetzt vielleicht, Sie sagen es sogar von konservativer Seite, an Überlegungen hat, aber am Ende steht dann das Banksystem und Finanzsystem darüber und lässt wenig Spielraum?
Also jetzt bei dieser Corona-Krise sehe ich natürlich nicht das Banken- und Finanzsystem als Akteur an erster Stelle, weil wir haben ja jetzt eine systemische Krise auf der Angebots- und der Nachfrageseite, die viel umfassender ist, als jetzt die Finanzkrise war. Aber ich würde schon auch Herrn Schick zustimmen, dass in Krisenzeiten, die so verheerend Spuren hinterlassen, wie jetzt auch diese, die ist ja tiefer als die Finanzkrise. Wir haben also die tiefste Rezession der deutschen Nachkriegsgeschichte und die Weltwirtschaft ist auch noch nie so stark runtergefahren worden, dass dann natürlich die Reaktion darauf sein wird, jetzt aber wieder los. Also dann wird man natürlich hinterher wieder versuchen, all das aufzuholen. Und ehrlich gesagt habe ich die Befürchtung, dass der Kapitalismus dann eben eher wieder alles auffährt, was er überhaupt hat. Und dass natürlich auch Politiker Weichen stellen, nur um Arbeitsplätze zu sichern und eben nicht dann den Klimaschutz so sehr im Blick haben. Also die Angst habe ich, die Befürchtung habe ich.
Hm. Deshalb fand ich diesen Ton so interessant, weil auch wenn das sich jetzt auf einen anderen Fokus richtet mit dem Finanzsystem, aber weil dann sozusagen da drin diese Sorge ja steckt, eben dass am Ende andere Argumente ziehen als die, die wir vielleicht im Alltag erleben. Also im Alltag erleben ja vielleicht auch die eine oder der andere gerade, dass man weniger Sinnfreies konsumiert, sondern zumindest ein bisschen mehr, vielleicht nur das, was man braucht, ja. Dass aber der Moment am Ende da ist, dass dann doch alle darauf warten, es wieder so zu machen wie vorher, ja, und dass man am Ende aus der Krise dann doch nichts lernt.
Ja, also der Mensch also ist natürlich auch, hat ja, sagen wir mal, Triebe, also ist gierig zum Beispiel. Hm. Es gibt dann kommt wieder die Gier nach neuen Produkten. Dann gibt es ja die Werbung, die Menschen eben antreibt, möglichst viel wieder einzukaufen und so weiter. Wir haben also das Argument zu sagen, diese Krise ist auch eine Chance, weil die Menschen jetzt Zeit haben nachzudenken, weil sie innehalten können und weil sie vielleicht auch sich erinnern an das, was wir mal in den 60er, 70er Jahren hatten, mehr Ruhe, mehr Zeit, mal ein Buch lesen, nicht diese Hektik. Da kann man natürlich hoffen, dass Menschen eben diese Sachen, die sie in dieser Corona-Krise wieder erfahren haben, sich irgendwie bewahren wollen und dass sie vielleicht dass eine Bewegung entsteht, ein langsameres Tempo zu gehen. Und ich meine, in westlichen Demokratien kann das ja nur so funktionieren, dass dann Parteien gewählt werden, die genau dafür stehen. Und das werden wir eben sehen. Also ehrlich gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, die Not wird dagegen stehen. Und wir haben ja jetzt schon erlebt, dass die Arbeitslosenzahl allein im April so extrem stark gestiegen ist, wie noch nie in einem April. In einem April in Deutschland sind noch nie Arbeitslosenzahlen gestiegen und jetzt gleich um 300.000. Das heißt, es wird wirklich Entlassungen geben und die Menschen haben Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes. Und das wird über dem stehen, dass sie sagen, okay, ich kann auch mal ein bisschen auf Gehalt verzichten oder ich kann mal langsamer fahren oder ich kann mal weniger arbeiten.
Zu den gewohnten Dingen gehört auch die Frühjahrsprognose der Bundesregierung, in diesem Fall Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit seinem Blick aufs Jahr sozusagen. Aber gewohnt passt ansonsten ja eher nicht, denn wäre gewohnt vielleicht gar kein so großes Thema an einem Samstagmittag mehr. Die Wirtschaftsjournalistin Birgit Marschall hätte sich natürlich damit befasst, aber vielleicht wäre es nicht so ein großer Hinhörer gewesen, wie es jetzt ist in Corona-Zeiten. Denn da wird die stärkste Rezession befürchtet, der stärkste wirtschaftliche Einbruch der Nachkriegszeit. 6,3% ist die Zahl dazu. Und aufholen, so ist die Prognose, werden wir das im kommenden Jahr auch noch nicht. Frau Marschall, jetzt haben wir über das abstraktere Denken über den Kapitalismus gerade schon gesprochen und die Frage, was dann aber wirtschaftlich passiert. Wir haben es wirtschaftlich ja schon ein bisschen in der Hand, wie wir gerade reagieren. Wir reagieren ja auch mit Staatshilfen, mit Unterstützungen. Also auch wenn das Virus kein menschgemachtes Problem, ist ja doch unsere Möglichkeit, wie wir jetzt darauf reagieren, wie wir mit restriktiven Reaktionen reagieren oder wie wir mit Staatshilfen reagieren. Wie würden Sie denn wirtschaftlich das Ganze bewerten? Gestalten wir die Krise da gerade richtig oder sind wir mehr im Reaktionsmodus?
Also ich würde sagen erstmal wir sind im Reaktionsmodus und das, was die Bundesregierung und die Länder machen, ist im Prinzip richtig. Also es geht in die richtige Richtung. Mhm. Denn wir haben ja einen massiven Shutdown also Unternehmen können nicht produzieren. Das heißt, es wird keine Liquidität geschaffen in den Unternehmen. Die Unternehmen bluten regelrecht aus. Deswegen hat es eben diese Soforthilfen gegeben und gibt es eben massiv Kredite der Förderbank KfW. Und für die Menschen, also die davon betroffen sind, gibt es eben Kurzarbeitergeld. Das sind im Prinzip die richtigen Instrumente. Aber Sie haben ja nach der Gestaltung gefragt und das ist passiert bisher noch nicht. Da werden wir ja jetzt vor die Frage gestellt, ob große Branchen, also zum Beispiel die Autoindustrie oder auch die Lufthansa, staatlich gestützt werden können. Und da kann der Staat jetzt natürlich wirklich gestaltend tätig werden.
Ja, Stichwort Automobilindustrie, das ist ja immer in diesem Land so ein Gradmesser, wie es uns geht oder nicht. Und jetzt, wo es dann eben schlecht geht, ist sofort wieder der Ruf da, der Gedanke da nach Kaufprämien für Autos. Vielleicht sogar Autos inklusive Verbrennungsmotor. Das wirkt auf mich ein bisschen so wie, es gibt irgendein Problem, Hauptsache wir kaufen Autos, ja, wie so eine Reflexreaktion. Könnten wir das nicht alles eben vielleicht ja ein bisschen, dann bringen wir das mit dem Klimathema zusammen, ein bisschen sinnvoller steuern, in einer Richtung steuern?
Ja, das sollten wir tun, denn es wäre jetzt wirklich das falsche Signal auch an die Verbraucher, an die Bevölkerung, wenn die Bundesregierung jetzt hergehen würde und sagen würde, wir unterstützen jetzt nochmal die Verbrennungsmotoren und die Diesel. Also das sind ja einfach Techniken von gestern, die wir im Klimawandel einfach nicht mehr haben wollen, eigentlich mittelfristig gesehen. Das Problem ist nur, das sind die Flotten, die im Moment dastehen. Also das ist das, was die deutsche Autoindustrie gerne am Markt verkaufen würde. Und ihre künftigen Modelle, die werden ja noch ganz wenig gekauft. Das sind also die Elektroautos. Und natürlich versucht jetzt die Autolobby, die Flotten, die sie da stehen haben, mit staatlicher Hilfe sozusagen loszuwerden. Aber da muss die Regierung jetzt wirklich hart bleiben, weil das Signal, dass man jetzt Verbrennungsmotoren und Dieselmotoren nochmal mit viel Geld unterstützt, das darf es ehrlich gesagt nicht geben.
Zeigt das aber auch, wir hatten im Prinzip dann die falsche Politik vorher. Das heißt, wir haben zu spät angefangen, das umzubauen und haben dann immer noch sozusagen diese selbe Automobilindustrie da, die so ist, wie sie immer war und sich langsam verändert hat und sind jetzt in der Krise eben auch nicht besonders bewegungsfähig, weil, wie Sie sagen, die Flotten sind die wir jetzt haben.
Naja, aber das kann man ja der Politik schlecht zuweisen. Da trägt ja tatsächlich die Schuld dann das Management von Autokonzernen, die bekanntermaßen, das ist ja auch bekannt, also lange Zeit zu sehr auf herkömmliche Antriebe oder auf die Optimierung von Dieselmotoren und so weiter gesetzt hat. Und ehrlich gesagt, da muss man natürlich auch auf die hören und sagen, es gibt natürlich auch moderne Diesel, die tatsächlich deutlich weniger CO2 ausstoßen als vielleicht viele Verbrenner und so weiter. Aber inzwischen hat die deutsche Autoindustrie eigentlich den Schuss gehört und umgesteuert. Es wird wahnsinnig viel in moderne Technologien investiert. Die Forschung und Entwicklungsausgaben sind tatsächlich enorm. Und es dauert eben leider noch, sagen wir mal, 1, 2, 3 Jahre. Und dann sind wirklich wettbewerbsfähige und auch günstigere Elektroautos auf dem Markt oder auch Autos mit noch anderen Antrieben.
Könnte man trotzdem das Ganze konstruktiv gedacht noch stärker in eine ganz andere Richtung drehen? Also zu sagen, warum überhaupt Kaufprämien für Automobile? Warum nicht Kaufprämien für Fahrräder, Investitionsprogramme für andere Mobilitätsformen, ökologischer Umbau der Städte? Also wenn man jetzt Geld in die Hand nehmen möchte und sagt, wir wollen die Konjunktur ankurbeln, dann könnte man das auch an ganz vielen komplett anderen Ecken auch tun.
Ja, absolut. Und da sehe ich tatsächlich ein Defizit. Also wir haben ja, also bei der Bundesregierung, wir haben ja einen Verkehrsminister Andi Scheuer von der CSU, der weiterhin die Autos im Fokus hat und weniger eben ökologischere Verkehrsmittel. Und den muss man wirklich zum Jagen tragen. Und Die Autolobby ist natürlich bekanntermaßen auch eine der mächtigsten Lobbys in Deutschland. Insofern hat sie jetzt ja auch nächste Woche wieder einen Termin am 5. Mai bei der Kanzlerin. Da soll angeblich nichts bei rauskommen, es soll nur ein Austausch sein. Ich denke, es wird so sein, dass auch diese Bundesregierung in dieser Corona-Krise wieder die Autoindustrie irgendwie unterstützen wird, auch wieder mehr als andere Verkehrsformen, was zu kritisieren ist, weil aber die Autoindustrie eben so einen systemrelevanten Charakter hat. Also so wichtig ist in der deutschen Industrielandschaft eins von vier Standbeinen mit 800.000 Beschäftigten und ganz vielen Zulieferern, die davon abhängig sind. Deswegen kann die Bundesregierung eigentlich nicht drum herum kommen und sie wird auch diese Industrie stützen.
Thema soll jetzt sein, wie man politisch eigentlich punkten kann, auf sich aufmerksam machen kann als Opposition in Corona-Zeiten. Darüber wollen wir sprechen. Birgit Marschall von der Rheinischen Post und ich und Barbara Schmidt-Matern, unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio, die für uns einen etwas anderen Parteitag der Grünen beobachtet, der heute ab 14 Uhr digital losgeht. Also ohne Kugelschreiber oder Buttons oder was Parteitagstouristen sonst so mitnehmen. Barbara Schmidt-Matern, sind Sie politische Korrespondentin geworden, um Parteitag am Bildschirm zu verfolgen? Ist eigentlich schon eine komische Situation, oder?
Ja, ich dachte sowieso eigentlich mal, dass ich bei der Zeitung lande. Es ist dann das Radio geworden, was auch schön ist. Aber natürlich ist das eine ungewohnte Situation, auch jetzt immer noch nach den letzten Wochen, wo wir ja alle und wir als Korrespondenten natürlich auch uns fast nur noch per Videokonferenz zusammenschalten. In diesem Fall mit einem Parteitag heute ist es noch etwas mehr Besonderes, weil gerade Parteitage ja vom Austausch und vom persönlichen Zusammentreffen leben. Die Kollegin im Tagesspiegel schreibt heute so schön, dass dieser Klassentreffen-Charakter, der geht natürlich komplett verloren jetzt. Auch dieses, was man als Journalist gerne nutzt auf Parteitagen, dass die Gesprächspartner mal Zeit haben, dass man zwischendurch aus der Parteitagshalle rausgehen kann und gemeinsam einen Kaffee trinken gehen kann mit dem einen oder anderen, was so im Alltagsgeschäft einfach oft aus Zeitgründen runterfällt. All das fehlt jetzt natürlich und das fehlt mir auch bei meiner Arbeit.
Fehlt es auch den Grünen? Worauf will man sich inhaltlich denn heute konzentrieren? Und ist es da auch ein Problem, dass die Nähe sozusagen irgendwie zur Berichterstattung vielleicht fehlt und damit irgendwie die Stärke der Stimme, die man hat?
Naja, die Grünen versuchen zumindest den Eindruck zu erwecken, dass das überhaupt kein Problem sein wird. Also die inhaltlichen Debatten heute, die werden, glaube ich, genauso viel Aufregung auslösen wie die Frage, ob technisch alles gut geht. Wir haben einen Leitantrag des Bundesvorstandes vorliegen, der ein großes Konjunktursofortprogramm vorsieht. 100 Milliarden Euro sollen dann noch in diesem Jahr locker gemacht werden, wenn es nach den Grünen geht. Das Ganze wäre hauptsächlich über neue Schulden finanziert. Die Grünen sprechen sich ja schon länger auch dafür aus, die Schuldenbremse zu lockern im Zuge der Corona-Krise. Zu diesem Riesenpaket gehört unter anderem ein 20-Milliarden-Fonds, wo die Grünen den Einzelhandel, die Gastronomie ankurbeln wollen durch Kaufanreize, durch Konsumgutscheine. Die sind übrigens innerhalb der Partei alles andere als unumstritten, weil es da auch intern heißt, naja, wissen wir denn, ob die Leute das nicht nachher zum Mediamarkt tragen, das Geld, anstatt wirklich im lokalen Viertel das Geld auszugeben. Und der Vollständigkeit halber noch will ich erwähnen, dass in diesem Leitantrag der Parteispitze auch vorgesehen ist, das Arbeitslosengeld 2 zu erhöhen. Eine deutliche Steigerung des Kurzarbeitergeldes schlagen die Grünen vor und ein sogenanntes Corona-Elterngeld, weil ja die Kitas und Grundschulen im Moment überwiegend ausfallen.
Also Barbara Schmidt-Matern sagt, die Grünen versuchen ganz klar zu sagen, nein, wir haben kein Problem damit. Birgit Marschall, wie sehen Sie das? Haben die Oppositionsparteien gerade ein Problem damit, sich irgendwie eine Stimme zu verschaffen? Ist das eben einfach Teil der Krise?
Ja, auf jeden Fall. Das kann man noch auch an Umfrageergebnissen jetzt schon sehen. Alle drei Oppositionsparteien im Bundestag, Grüne oder alle vier, Grüne, Linke, FDP und AfD, haben alle schon Punkte verloren. Und bei den Grünen wird es halt nicht besonders deutlich, aber also man sieht eben jetzt, dass sie von ihren 20%, die sie hatten, eher deutlich unter die 20%-Marke fallen. Und es ist klar, also es ist die Zeit der Exekutive. Ja. Und alle schauen jetzt eben auf die Regierungen. Und das ist aber auch normal in Krisenzeiten.
Wenn ich da noch ganz kurz was ergänzen darf. Ich finde nur, dass wenn man die vier Oppositionsparteien und deren Verluste in den Umfragen vergleicht, sticht uns das, glaube ich, allen bei den Grünen besonders in die Augen, weil sie letztes Jahr in diesem Umfragehöhenflug waren. Und sie haben schon letztes Jahr immer intern gewarnt, das kann auch ganz schnell wieder vorbei sein. Also da war immer eine Anspannung zu spüren in der Partei. Und jetzt erleben Sie das tatsächlich, dass nachdem letztes Jahr alle vom Höhenflug sprachen, auf einmal man sich wieder fast auf Normalniveau bewegt.
Naja, ich finde so 18% ist ja auch nicht das, ist ja auch nicht das, was Sie hatten bei der letzten Bundestagswahl. Und ich denke auch, dass die Grünen in Anbetracht dessen, was jetzt nach der Krise vor uns ist, nämlich die Klimaschutzfrage und die Klimakrise, ganz gute Chancen haben, weiterhin auf hohem Niveau abzuschneiden.
Mhm. Barbara Schmidt-Matern, sind denn, was das angeht, dann die Stimmen in diese Richtung laut genug? Weil das, was ich jetzt von Ihnen gehört habe, klang auch so ein bisschen so, als würde man eben eine starke Schlagseite dann doch auf Wirtschaft und Konsum erstmal legen.
Nein, das würde ich dann würde ich das den Eindruck gerne nochmal korrigieren, denn die Grünen gehören mit zu denen, die von Anfang an seit dem Krisenmanagement in dieser Pandemie dazu aufgerufen haben, wirtschaftliche Hilfen immer mit dem Klimaschutz zu verzahnen. Diese Woche durch den Petersberger Klimadialog hat diese Forderung, diese Idee noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gewonnen. Aber man sieht es ja zum Beispiel an der Diskussion in der Autoindustrie um die Frage, welches Auto bekommt denn nun eine Prämie oder welcher Käufer eines welchen Autos? Und das darf man schon den Grünen zugutehalten, dass sie das seit langem versuchen zu verzahnen. Allein sie dringen damit nicht so richtig durch. Und ich würde mich da Birgit Marschalls Einschätzung anschließen, dass die Zeiten aber wieder kommen werden, wo die Klimapolitik größere Aufmerksamkeit bekommen wird. Es ist nur freilich im Moment nicht so und das spüren die Grünen eben auch.
Ja, ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass wir natürlich im Moment so eine, sagen wir mal, Geldorgie oder Staatshilfenorgie erleben und auch in den Anträgen, die Sie aufgezählt haben, auf dem Grünen Parteitag ist ja wieder die Rede von massiv Geld für alle möglichen Branchen und Bereiche und das alles schuldenfinanziert. Und wir haben ja heute auch den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble in einem ganz interessanten Interview gehört, der gesagt hat, wir können eigentlich, oder auch die staatlichen Ressourcen sind irgendwo begrenzt und wir müssen das irgendwo auch wieder erwirtschaften. Und da sehe ich so ein bisschen ein Problem auch für die Grünen, dass eben in der Bevölkerung diese Angst, wer soll das eigentlich alles bezahlen, also immer größer wird und dass eben die Parteien, die nach immer mehr und mehr und mehr rufen, dann natürlich wieder eher vielleicht einen Dämpfer bekommen könnten.
Also schon auf jeden Fall schwierige Zeiten, auch für eine grüne Opposition, diese Corona-Zeiten. Vielen Dank an Barbara Schmidt-Matern, die für uns diesen digitalen grünen Parteitag, der jetzt beginnt, heute im Blick hatte. Und danke an Birgit Marschall von der Rheinischen Post. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter. Schulen, Kitas, Gottesdienste, Museen, Zoos, Friseurläden und vielleicht auch ein bisschen Gastronomie. Da war ganz schön viel diese Woche Thema und irgendwie so hoffendes Thema vielleicht zum Teil auch. Die Frage, wie wir unseren eingeschränkten Alltag jenseits des Wirtschaftlichen, über was wir schon wieder gesprochen haben, normalisieren. Jetzt habe ich natürlich ganz unterschiedliche Dinge in einen viel zu kleinen Topf dafür geworfen. Schulen und Kitas, also Bildung, das ist natürlich nicht eine Freizeitgestaltungsmaßnahme, sondern das ist entscheidend für die Zukunft dieses Landes. Darüber sprechen wir im Deutschlandfunk Kultur mit Birgit Marschall. Nun waren wir ja gerade kurz bei den Grünen. Da muss ich nochmal Robert Habeck für einen Moment hervorholen. Der hat nämlich auch kritisiert, in Sachen Schule und Kita wäre das alles zu unklar für die Familien. Dabei gehe es ihm gar nicht darum, jetzt etwas konkret anders zu machen, aber irgendwie klarer zu machen. Vermissen Sie das auch, Klarheit hierbei, oder ist es einfach dafür zu schwierig?
Nee, ich vermisse das auch, denn es hat ja schon Vorschläge gegeben, der Kultusminister am vergangenen Montag. Allerdings haben die auch keine konkreten Daten genannt, aber sie haben ein Konzept vorgelegt, wie man schrittweise Kitas und Schulen wieder öffnen könnte. Und dann gab es am vergangenen Donnerstag eben eine Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin und dort haben die Schulen und Kitas dann keine Rolle gespielt. Und das hat doch viele sehr enttäuscht, also viele Bildungsverbände und auch die Lehrer und so weiter und die Elternverbände vor allen Dingen. Und da muss ich schon sagen, tatsächlich ist es so, dass die Belange von Familien und Kindern anscheinend doch etwas hinten anstehen und erst andere Interessen diskutiert werden. Und da können die sich eigentlich zu Recht beklagen, dass stärker auf ihre Interessen geschaut werden muss.
Ja, klar, die Industrie hat natürlich sowas wie Zahlen und erschreckende Zahlen im Gepäck. Ja, also der Präsident des Industrieverbandes BDI zum Beispiel, der hat auch gerade wieder gesagt, jede Woche des Shutdown kostet die Volkswirtschaft einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag an Wertschöpfung. Da kann man eben so eine Zahl in den Raum stellen. Da hat es die Bildung natürlich schwieriger mit. Jetzt werden aber die Kitas auch dargestellt als so ganz ungewöhnliche Orte, quasi gerade wieder Orte, die nur dazu da sind, damit die Eltern wieder arbeiten gehen können. Das ist ja eigentlich auch skurril, oder? Dass wir uns da fast ähnlich wie bei den Verbrennungsmotoren irgendwie so ein bisschen Jahrzehnte zurückbegeben.
Naja, das ist ein Aspekt der Sache, ne? Also wir hören aber ja auch andere Aspekte, zum Beispiel, dass eine Kita sehr wichtig ist für die frühkindliche Bildung, weil es uns ja tatsächlich jetzt schon gelungen ist, dass das nicht nur Verwahranstalten sind, sondern dass da auch frühkindliche Bildung stattfindet. Und das ist natürlich auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund der hohen ausländischen Bevölkerung oder des hohen Anteils ausländischer Bevölkerung wichtig, weil in diesen Kitas eben Kinder Deutsch sprechen und Deutsch lernen. Also, und deswegen ist der Bildungsaspekt, den darf man auch nicht vernachlässigen.
Setzt sich aber nicht durch, diese Stimme.
Oder? Ja, bisher nicht. Also wir hoffen jetzt alle auf den 6. Mai. Da kommen dann Angela Merkel und die Ministerpräsidenten wieder zusammen und werden dann über Schulen und Kitas sprechen. Und die Bundeskanzlerin hat ja gesagt, sie will erst wissenschaftlich fundierte Ergebnisse haben, bevor sie entscheidet, also über das Infektionsgeschehen. Das kann ich nachvollziehen. Damit ist Merkel bisher gut gefahren und hat auch noch die Unterstützung der Bevölkerung, also eine deutliche Mehrheit der Bürger unterstützt noch diesen vorsichtigen Kurs. Aber es muss jetzt tatsächlich eine Entscheidung fallen und Herr Habeck hat recht, es muss eine klare Ansage geben und vor allen Dingen, also was Kitas und Schulen angeht und vor allen Dingen möglichst nicht so ein Flickenteppich der Bundesländer, wo jedes Bundesland macht, was es will.
Wir wollen über unsere Presse- und Meinungsfreiheit sprechen, eingerahmt von zwei Dingen. Morgen ist Tag der Pressefreiheit. Gestern gab es zu beklagen einen Angriff auf ein ZDF-Team in Berlin-Mitte. 4 Menschen wurden verletzt dabei, mussten ins Krankenhaus. Das war ein Teil eines Teams der Satire-Sendung Heute Show. Am Nachmittag nach Dreharbeiten angegriffen. Frau Marschall, wie besorgniserregend finden Sie das?
Ja, das ist, finde ich, absolut alarmierend. Also in Berlin-Mitte, der deutschen Hauptstadt, werden nach Dreharbeiten von hinten, wie ich gelesen habe, von 15 Personen wird ein Kamerateam angegriffen. Dass sowas geschehen kann und passiert, das ist ja offensichtlich dann auch fast organisiert. Also wenn 15 Personen sich da zusammentun, das ist ja ein richtiger Mob gegen die Presse, das ist absolut besorgniserregend.
Das war an einem Tag ja, an dem sich auch wieder Menschen versammelt haben. Ich meine, wir wissen jetzt nicht, wie das konkret zusammenhing, aber wir wissen, es war an einem Tag, an dem sich Menschen versammelt haben in Berlin, die ja aus einem sonderbar gemischten Spektrum sich gerade immer wieder zusammenfinden zu Demonstrationen. Da sind Verschwörungstheoretiker unterwegs, die treffen auf politische Ränder von beiden Seiten. Die Krise ist eine Chance der Verschwörung. Das ist Ihr Gefühl, haben Sie uns vor dieser Sendung gesagt. Was meinen Sie, alte Verschwörungstheoretiker, die gerade laut werden oder neue, die hinzukommen?
Beides, ja. Also es gibt ja im Netz also ein reges Treiben von Menschen, die eben Verschwörungstheorien verbreiten und die es vor allen Dingen abgesehen haben auch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel und sagen, also hier würde bewusst, würden hier Kritiker des Lockdowns ja, verschwiegen oder gelöscht, während eben wir oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder auch wir Zeitungsjournalisten eigentlich nur nachbrabbeln, was uns eben die Bundesregierung sagt. Wir sind also sozusagen gesteuert. Das ist eine Auffassung, die gab es schon vor der Corona-Krise und die ist in so Krisenzeiten umso erfolgreicher, sage ich mal, weil viele Menschen sich natürlich wirklich fragen, wie kann das sein, dass wir so wenig Corona-Tote bisher haben oder warum sind die Intensivbetten nicht besetzt? Wird uns da vielleicht eine Riesenchimäre vorgemacht? Da fragt man sich dann aber, wenn man das so wirklich denken würde, mit welchem Sinn würde die Bundesregierung das machen? Macht es Sinn, dass sie eben die gesamte Wirtschaft runterfährt? Welchen Plan hätte sie denn dahinter? Also, aber tatsächlich ist es eine Hochzeit für Verschwörungstheoretiker. Und natürlich gibt es auch Menschen, die jetzt eben zunehmend unzufrieden sind. Und die Aggressivität nimmt natürlich deswegen auch zu. Und ich finde ehrlich gesagt, wenn sich 1000 Menschen zusammenfinden, um eben trotz Demonstrationsverbots zu demonstrieren, ist das ja eigentlich noch relativ wenig. Und insgesamt sind die Deutschen ja doch recht diszipliniert, was das Einhalten der Maßnahmen angeht.
Ist aber eben auch ein Zeichen dafür, dass das stattfinden kann und damit ein Zeichen, was ja auch zeigt, Meinungsfreiheit gibt es nach wie vor, denn es ist möglich, zusammenzukommen. Pressefreiheit in Zeiten von Corona, hat es die Presse jetzt gerade eigentlich schwieriger? Wie erleben Sie das in Ihrem Alltag? Haben Sie es schwieriger zu recherchieren, schwieriger zu berichten oder ist es im Prinzip ähnlich wie vorher?
Also es ist schon, oder wir sind ja alle im Homeoffice, also viele sind im Homeoffice und so ist es halt auf der anderen Seite eben auch. Also Behörden, Mitarbeiter oder Unternehmensmitarbeiter sind auch im Homeoffice. Dadurch können die natürlich vielleicht weniger oder manchmal weniger zurückgreifen auf Daten, die auf zentralen Rechnern sind oder haben alle nicht so die Infrastruktur, die sie sonst im Normalfall hatten. Aber ich kann nicht erkennen, dass ich irgendwie in Recherchen behindert würde oder dass mir irgendwas vorenthalten würde oder so. Also alle, die behaupten würden, da gäbe es eben eine Unfreiheit bei der Pressefreiheit, das ist falsch, das ist gelogen. Also es gab vor der Corona-Krise die Pressefreiheit, weitestgehend wurde die bewahrt in Deutschland und der unabhängige Journalismus lebt, muss ich sagen, und er lebt auch in der Corona-Krise.
Hier im Deutschen Funk Kultur war heute Birgit Marschall, Journalistin für die Rheinische Post zu Gast. Ich danke Ihnen für den Besuch.
Ja, vielen Dank. Ich danke auch.